Ich bilde für das Ausland aus, das sagt der Professor Thomas Metzinger von der Johannes Gutenberg Universität Mainz. Er leitet dort den Arbeitsbereich Theoretische Philosophie. Er ist ein ausgewiesener Spezialist im Bereich Neurophilosophie und Neuroethik. Und er ist einer der Geisteswissenschaftler, der wenigen Geisteswissenschaftler, muss man sagen, die eng mit Naturwissenschaftlern zusammenarbeiten. Thomas Metzinger ist jetzt für uns im Studio. Das Jahr 2007, das war das offizielle Jahr der Geisteswissenschaften. Es ist vor wenigen Tagen offiziell zu Ende gegangen. Die Geisteswissenschaften sollten da gefördert und stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt werden. Und nun sagen Sie, Sie bilden eigentlich nicht für Deutschland aus, sondern für das Ausland. Wie kommt das?
Das ist in meinem ganz speziellen Fall so. Ich habe einen Forschungs- und Lehrschwerpunkt in dem Bereich analytische Philosophie des Geistes und ich betreibe das aber seit vielen Jahren interdisziplinär. Das heißt, bei mir in meiner interdisziplinären Nachwuchsgruppe, der Mind Group in Frankfurt, sammeln sich sehr viele junge Leute, die einen starken Schwerpunkt in der Philosophie haben und dann noch irgendetwas machen, wo sie teilweise selbst Experimente machen, über Synästhesie und Bewusstsein forschen oder sagen wir mal über Autismus und Theorien des Selbst und der sozialen Kognition. Und da ist es so, dass auf dieser Ebene des Nachwuchs die jungen Leute ganz stark interessiert sind an einer wirklich nicht nur vorgetäuschten, sondern echten produktiven Zusammenarbeit zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Viele junge Philosophen tauchen in diesem Bereich auf. Die sind auch sehr gut, aber ich muss jetzt einfach sehen, die Leute, die ich zum Beispiel promoviert habe, die kriegen dann Jobs in Tokio oder in Toronto. Und es ist schwer vorstellbar, wie die große Anzahl dieser interdisziplinär arbeitenden jungen Bewusstseinsforscher, Erforscher des menschlichen Geistes im weiteren Sinne, die weiterkommen sollen, weil das System selbst noch nicht so eine Durchlässigkeit hat, also was Stellenpolitik angeht, was neue Themen angeht. Also ich vermute, dass diese Leute, wenn sie einmal habilitiert sind, in Deutschland keine Professorenstellen finden werden.
Aber woran liegt das, Thomas Metzinger, wenn Sie sagen, in Toronto, in Tokio werden diese Leute angestellt, kriegen sie Chancen, bei uns nicht? Was ist dort anders als bei uns?
Na, weil auf der Ebene der Lehre, auf der Ebene der Ausschreibung von Stellen die Interdisziplinarität, die in diesem einen Bereich so stark gefordert ist, also zum Beispiel in diesem Wechselspiel zwischen Philosophie, künstlicher Intelligenz, Kognitionswissenschaft und Hirnforschung jetzt im Moment, sich da schneller abbildet ins System. Das heißt, da gibt's nach der Doktorarbeit eben vorgezeichnete Karrierewege auch für solche Leute. Und diese Karrierepfade, das dauert bei uns eben ein bisschen länger, wenn neue Forschungsgebiete entstehen, sich durchsetzen, bis die auch im System tatsächlich geschaffen werden.
Das heißt, unser Apparat ist gerade, was diese Zusammenarbeit zwischen Geistes- und Naturwissenschaften angeht, deutlich schwerfälliger als in anderen Ländern?
Das kommt drauf an. Das muss auch gute Zusammenarbeit zwischen Natur- und Geisteswissenschaften sein. Das ist nicht so, dass etwa in Amerika einfach alles gefördert wird, was sich so ein bisschen kumulativ interdisziplinär geriert. Das muss schon einen Sinn haben und es muss auch wirklich exzellent sein.
Ein Thema, Thomas Metzinger, das in diesem Jahr, im Jahr der Geisteswissenschaften, immer wieder aufgetaucht ist, das war so eine wiederkehrende Klage im Gebiet der Konkurrenz zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Man könnte öfter hören und lesen, die Geisteswissenschaften würden Stellen und Gelder und Anerkennung immer mehr an die Naturwissenschaften verlieren. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, eine berechtigte Klage?
Es gibt viele positive Seiten auch. Mir ist zum Beispiel in dem hochgelobten Amerika in meiner Zeit aufgefallen, wie wertvoll die Präsenz von Philosophen und anderen Geisteswissenschaftlern in öffentlichen Debatten in meinem eigenen Land einfach ist. Wenn so ein Ereignis ansteht, sagen wir mal wie die Invasion im Irak, dann werden Geisteswissenschaftler in amerikanischen Medien fast überhaupt nicht gehört. Und hier ist es so, dass zum Beispiel meine Kollegen Herr Habermas oder so aus der Philosophie breites Gehör und auch Interesse finden. Und das ist zum Beispiel wirklich ein hoher Wert, den wir auch nicht verlieren sollten. Ich finde auch ganz allgemein, dass die Geisteswissenschaften sich gut verkauft haben, auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht haben im letzten Jahr. Das können wir auch besser. Trotzdem stimmt es natürlich, dass obwohl sich viel verbessert hat, auch Probleme übrig geblieben sind. Zum Beispiel sind die Geisteswissenschaften in Deutschland, und ich will hier wirklich keine Pauschalaussagen machen. Ich spreche im Grunde nur als Privatperson und über den Bereich, den ich wirklich überschaue. Aber Teile der Geisteswissenschaften sind zum Beispiel in Gefahr, zu Globalisierungsverlierern zu werden. Die Globalisierung ist ja nicht nur etwas, was wirtschaftlich stattfindet, sondern eben auch in der weltweiten Wissensgesellschaft, die entstanden ist.
Welche Teile der Geisteswissenschaften meinen Sie da?
Na, zum Beispiel all die Teile, die sich nach wie vor weigern, in der Forschungssprache Englisch zu lesen oder zu publizieren. Ein Problem, das auch von der EU schon erkannt worden ist, ist, dass deutschsprachige Fachzeitschriften in meinem eigenen Fach zum Beispiel eigentlich irrelevant geworden sind. Die werden zu so etwas wie Archivierungsorganen für Leute, die da einfach Arbeiten ablegen wollen, haben aber einen sehr geringen Impact. Niemand liest das mehr. Das heißt, Leute, die sich systematisch weigern, an die internationale Forschungsfront vorzudringen und sich dem auch, das ist ein zweiter Punkt, strengeren und besser funktionierenden Gutachterwesen in den angelsächsischen Ländern zu unterwerfen, die bringen die Disziplin in Gefahr, Schaden zu leiden. Also man sollte keine Provinzialität kultivieren. Ich glaube, das ist letztlich die Vergangenheit. Wissenschaft findet auf Englisch statt und in einem globalen Diskussionszusammenhang, sonst wird sie provinziell.
Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit dem Philosophen Thomas Metzinger über das Verhältnis zwischen Geistes- und Naturwissenschaften in Deutschland. Man liest in der letzten Zeit öfter, dass gerade Ihr Fachgebiet, die Philosophie, gerade durch die neuen Erkenntnisse, vor allem aus der Hirnforschung, unter Druck gerate, weil die Hirnforschung für sich beansprucht, die Grundlagen des Denkens viel exakter, weil naturwissenschaftlicher erfassen zu können, als eben Ihre Disziplin, die Philosophie. Was sagen Sie, das ist Ihr Fachgebiet, haben Sie da eine harte Konkurrenz bekommen aus den Naturwissenschaften?
Das Schöne an der Situation ist, ich sehe das ganz unaufgeregt und unideologisch auch, ist, dass die Philosophie, die sie ja seit Jahrhunderten über Geist und Bewusstsein nachdenkt, sowohl Konkurrenz als auch Unterstützung bekommen hat aus den harten Naturwissenschaften des menschlichen Geistes. Vieles, was Philosophen vor 100 Jahren noch sagen konnten, können sie heute nicht mehr sagen, weil es empirisch widerlegt ist, und das ist ein Fortschritt. Und die Neurowissenschaftler haben auch eigene begriffliche Instrumente entwickelt, in die Diskussion eingebracht, die sehr hilfreich sind. Das heißt, das ist so ein Wechselspiel. Und meine Beobachtung ist eigentlich, auf der Ebene der Leute, die wirklich ein ernsthaftes Erkenntnisinteresse haben, überhaupt kein Problem gibt mit Kompetenzgerangel oder Konkurrenz oder Wettkämpfen. Leute, die sich für ein Thema wirklich interessieren, werden einfach überall schauen, was hilfreich, was zielführend ist in Nachbardisziplinen und sich nicht um Disziplingrenzen scheren. Interessant ist eher die Frage, wer profitiert eigentlich davon, Disziplingrenzen künstlich aufrechtzuerhalten? Mein Eindruck ist, dass es auf der Ebene der jungen Leute diese Interdisziplinarität ganz lebendig und ganz konstruktiv, sagen wir mal, zwischen Hirnforschung und Philosophie gibt.
Thomas Metzinger, wie ist denn das Verhältnis? Weil Sie gerade sagten, dass einige Thesen der Philosophen da auch widerlegt werden, empirisch widerlegt werden von der Hirnforschung. Ist dann Ihre Rolle als Philosoph, Sie stellen Thesen auf, Vermutungen und die Hirnforschung kommt daher und sagt, stimmt oder stimmt nicht? Dann haben Sie doch eine Menge Autorität an die verloren.
Nein, so ist es natürlich nicht. Was die Philosophie macht im Wesentlichen, ist so eine begriffliche Begleitung. Wir machen ja zum Beispiel auch Wissenschaftstheorie, wir untersuchen, was ist eine Erklärung, wie funktioniert eine Erklärung. Philosophen würden zum Beispiel zu Hirnforschern, die starke Aussagen machen über Bewusstsein, hingehen und sagen, sag doch mal bitte präzise, was du eigentlich erklären willst und was als eine gelungene Erklärung gelten würde. Würde dann in dem Fall zum Beispiel sehr leicht sein nachzuweisen, dass viele Leute gar nicht wissen, was es ist, was sie erklären wollen. Andere Beispiele wären, der Klassiker ist der sogenannte meriologische Fehlschluss. Hirnforscher sagen immer, das Gehirn denkt und der visuelle Kortex sieht etwas. Und das ist halt alles logischer Unsinn, weil nur die Person als Ganze denkt oder etwas sieht. Subsystemische Teile tun das nicht. Oder methodologische Fragen, ja. Auch im Design von Experimenten können im Idealfall Philosophen einen Beitrag leisten. Dann aber auch zum Beispiel, was ethische Konsequenzen angeht, also was die anthropologischen Folgen, die Folgen im Menschenbild aber auch die ethische Einschätzung neuer Handlungsfolgen angeht, die sich aus der Hirnforschung ergeben, da braucht man Geisteswissenschaftler. Das können die Hirnforscher selber nicht machen, das gehört nicht zu ihrer Ausbildung. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass viele der besten Hirnforscher ganz offen und undogmatisch sind und eigentlich kleine Geheimphilosophen sich sehr für die philosophischen Aspekte interessieren und auch wirklich kooperationswillig sind. Es gibt allerdings Leute in den Geisteswissenschaften, die sich tatsächlich bedroht fühlen. Das sind aber in meiner Wahrnehmung eher die Leute, die ideologisch denken, die sich noch nicht von dem weltanschaulichen Denken verabschiedet haben und die da etwas wittern, was ihnen nicht in den Kram passt. Reduktionismus, Naturalismus und so weiter, die einfach das politisch nicht Korrekte, was dabei rauskommen könnte, spüren, die Angst davor haben, oft auch aus berechtigten Gründen vor politischen Konsequenzen. Oder aber Leute, und das geht vielleicht ein bisschen näher an den Kern des Problems auch, die 20 Jahre lang sehr angestrengt in die andere Richtung geschaut haben und haben gedacht, sie könnten diese Entwicklung in den Neuro- und Kognitionswissenschaften ignorieren. Und die jetzt auf einmal merken, die Öffentlichkeit interessiert sich viel mehr dafür, was Hirnforscher zum Problem der Willensfreiheit sagen, als was Philosophen sagen. Die merken, es hört niemand mehr richtig hin. Man muss heute empirisch informiert sein, um überhaupt noch für andere Disziplinen interessant zu sein oder auch für die Öffentlichkeit, die bestimmte Probleme und Fragestellungen hat.
Wie ist das Verhältnis zwischen Philosophie und Hirnforschung, zwischen Gesellschaftswissenschaften und Naturwissenschaften am Ende des Jahres 2007, des Jahres der Geisteswissenschaften? Darüber habe ich mit Professor Thomas Metzinger gesprochen. Er ist der Leiter des Arbeitsbereichs Theoretische Philosophie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.